Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Harburg rockt, das Einmaleins fürs Freiwilligenmanagement. Dies ist eine Produktion des Freiwilligennetzwerkes Harburg und mir, Lena Czoban, Organisationsberaterin im Not-Profit-Sektor und Expertin für das Zusammenleben in Vielfalt. Gemeinsam mit dem Freiwilligennetzwerk Harburg, der ersten Anlaufstelle für freiwilliges Engagement im Hamburger Süden, habe ich diese Podcast-Reihe entwickelt, um deinen Alltag als Führungskraft in einer Non-Profit-Organisation leichter zu machen. Und du? Du trägst Verantwortung in einem Verein oder einer Initiative, sitzt vielleicht im Vorstand oder leitest eine Abteilung oder eine Gruppe. Dann bist du hier genau richtig. Wir möchten dir und deiner Organisation Wissen an die Hand geben, um eure Arbeit leichter zu machen. Wenn du eine Führungsrolle in einer Non-Profit-Organisation hast, dann weißt du, wie schwer es ist, sich nebenbei noch mit Management-Themen zu beschäftigen. Mit dieser Podcast-Reihe wird es einfacher. Wir stellen hier spannende Leute vor, Harburger Vorbilder und weitere ExpertInnen, die erzählen, wie sie bestimmte Herausforderungen im Freiwilligenmanagement für sich gelöst haben. Dabei schöpfen wir aus der grandiosen Vielfalt, die Harburg prägt und die eine der vielen Stärken des Hamburger Südens ist. Denn Harburg rockt! Lass dich inspirieren und nimm was für deine täglichen Aufgaben mit. Folge 2: Teams aufbauen. In diesem Podcast steht die Frage im Zentrum, wie wir aus den einzelnen Menschen, die sich bei uns engagieren möchten, ein gutes Team aufbauen. Nachdem wir im ersten Teil dieser Podcast-Reihe geschaut haben, wie wir Menschen finden und auch halten können, wollen wir heute genauer erkunden, was es braucht, um ein gutes Team aufzubauen. Dazu werde ich in einem ersten Teil Informationen zum besseren Verständnis von Teams erzählen. Was brauchen Teams eigentlich von mir als Führungskraft? Dazu spreche ich dann auch mit Sabine Rudolph, die die Südsuppe hier in Harburg aufgebaut hat. Das ist eine Gruppe von Menschen, die einmal pro Woche eine warme Mahlzeit für Bedürftige kocht. In einem zweiten Teil wird es dann später um sozial-psychologische Hintergründe gehen. Welche Führungsstile gibt es überhaupt? Welche Typen haben wir so in unserem Team? Und welche klassischen Phasen durchlaufen Teams so im Allgemeinen? Darüber habe ich mich auch mit Fatih Hildes unterhalten, dem Projektleiter von QualiMove, einem Projekt zur Qualitätsentwicklung in Moscheegemeinden. Wenn wir also auf das Thema Teams aufbauen schauen, möchte ich zunächst einmal wieder darauf gucken, was müsst ihr als Führungskräfte dafür eigentlich für euch selber klären. Zunächst sind wir nämlich als Führungskräfte wieder einmal gefragt, wenn es um Klarheit geht. Und zwar Klarheit bezüglich der Mission, Ziele und Aufgaben, die wir erledigen wollen. Denn nur wenn wir das klar vor Augen haben, dann können wir auch ein Team aufbauen, welches unsere Mission, also unseren Arbeitsauftrag, erfolgreich umsetzt und unsere Vision von einer besseren Welt Wirklichkeit werden lässt. Hört dazu auch gerne nochmal in die erste Folge rein, wo es um die tiefere Klärung dieser Begriffe geht. Aufbauend auf unserer Mission und den Zielen, die wir erreichen wollen, können wir uns dann nämlich um das Thema Kommunikation im Team kümmern. Wie schaffen wir es, dass alle, die bei uns mitarbeiten, unsere Mission kennen und auch die langfristigen Ziele, also unsere Vision, die mittelfristigen Ziele und vor allem auch die Aufgaben kennen, die wir kurzfristig dafür umsetzen wollen. Grundsätzlich sollten wir beim Thema Kommunikation zwei verschiedene Ebenen im Blick behalten. Ich unterscheide hier die Kommunikationskultur von der Kommunikationsstruktur. Was bedeutet das genau? Zunächst zur Kultur. Mit der Kultur meine ich vor allem den Aspekt, den wir auch schon in der ersten Folge angesprochen haben, nämlich die Frage des, wie sprechen wir eigentlich miteinander? Haben wir eine Kultur der Wertschätzung und der Anerkennung etabliert? Verfolgen wir als Führungskräfte und auch als Organisation einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen, seine Situation und Fähigkeiten? Bieten wir Raum auch für Persönliches, für Begegnung und auch haben wir Interesse an den Menschen, die bei uns arbeiten, auch jenseits von Sachen gemeinsam erledigen, Dinge zu klären? Ja, wie menschlich gehen wir eigentlich miteinander um und sehen wir die Leute, die bei uns sind, auch mit allem, was sie so mitbringen und sehen wir sie nicht nur als Arbeitskraft, sondern eben als ganze Person? Darüber sollten wir uns als Führungskräfte Gedanken machen und schauen, welche Maßnahmen wir einleiten können, um eine positive, eine wertschätzende Kommunikationskultur zu schaffen. Dazu kann man beispielsweise Teamregeln gemeinsam erarbeiten und diese Frage auch als Team gemeinsam klären. Wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten? Was ist uns dabei wichtig? Man kann beispielsweise 10 goldene Teamregeln miteinander aufstellen, die dann auf einem Blatt Papier schön aufgeschrieben werden können und vielleicht in eurem Sitzungsraum aufgehängt werden oder im Eingangsbereich. Und auf die man sich immer wieder beziehen und auf die man sich auch verlassen kann. Alle halbe Jahr kann man die dann beispielsweise wieder neu diskutieren und schauen, passen die noch für uns? Ist da eigentlich alles drin, was uns wichtig ist? Oder brauchen wir vielleicht neue Regeln oder andere? Das gestaltet unsere Teamkultur. Neben der Kommunikationskultur ist es auch wichtig, dass wir eine gute Struktur aufbauen. Eine Kommunikationsstruktur, die wiederum auf 3 verschiedenen Ebenen passieren muss. Einmal geht es um die Grundlagen. Wer muss eigentlich was wissen und wie erreichen die Informationen die Menschen, die bei euch arbeiten? Wo sind Dokumente abgelegt und wie werden Informationen gespeichert und weitergegeben? Diese Fragen solltet ihr für euch klären und gemeinsam besprechen, wie gute Regeln dafür aussehen können. Und neben den Regeln solltet ihr euch auch überlegen, welche Instrumente sind passend für euch. Seid ihr eher Menschen, die gerne digital arbeiten und alles in einer Cloud ablegen, also alle Papiere, Dokumente einscannen und dann online den Menschen zur Verfügung stellen? Oder druckt ihr lieber noch alles aus und habt dann physische Ordner im Büro stehen? Braucht ihr vielleicht auch beides? Nutzt ihr WhatsApp als schnelles Informationsmittel oder lest ihr lieber E-Mails oder legt ihr euch Briefe ins Fach? All das sind Möglichkeiten, wie man miteinander kommunizieren kann, wie man Informationen austauschen kann. Und ihr solltet für euer Team gucken, welches ist der beste Weg, der zu euch passt, der für euch stimmig ist und für die Menschen, die bei euch im Team arbeiten. Neben dieser grundsätzlichen Struktur über den Informationsfluss solltet ihr euch dann Gedanken machen über eine gute Kommunikationsstruktur hinsichtlich der Beteiligung und auch der Partizipation von den Menschen, die bei euch arbeiten. Gibt es Orte, gibt es Räume, gibt es feste Zeiten, an denen über Strategie und Ziele gesprochen wird, an denen ihr die Vision, die Mission, eure langfristigen und auch kurzfristigen Ziele in den Raum holt und gemeinsam darüber spricht, was getan werden muss. Gemeinsam überlegt, wie es getan werden muss und auch wer was bis wann erledigen soll. Gibt es regelmäßige Teamsitzungen? Gibt es Klarheit und Transparenz über Aufgabenverteilung? Vielleicht auch Workshops zur Zielplanung? Und schafft ihr Raum dafür, dass ihr alle eure mittelfristigen Ziele gemeinsam festlegt. Dabei solltet ihr auch immer im Blick haben, dass ihr eben Konflikte zwischen den Menschen rechtzeitig ansprechen und gemeinsam klären könnt. Schaut darauf, dass ihr für die Menschen, die bei euch arbeiten, Gelegenheiten schafft, in denen sie miteinander über ihre Arbeit sprechen können, wie sie ihre Aufgaben verteilen wollen und wo sie vielleicht Unterstützung voneinander brauchen, um die Dinge auch erledigen zu können. Und neben der Klärung von Aufgaben solltet ihr auch immer Raum dafür schaffen, über die Art und Weise, also eure Kommunikationskultur, zu sprechen, um hier kurzfristig und frühzeitig Konflikte aus dem Weg zu räumen. Auch eine dritte Ebene der Kommunikationsstruktur solltet ihr im Blick haben. Das ist die Frage nach den Einzelgesprächen. Ihr solltet euch, auch wenn es viel Zeit kostet und aufwendig erscheint, regelmäßig Zeit dafür nehmen, mit den einzelnen Menschen in eurer Organisation oder in eurem Team im Gespräch zu sein. Schafft einen Raum dafür, in dem ihr euch über die Arbeit, die die Menschen bei euch erledigen, austauschen könnt, in dem ihr aber auch fragt, wie es um die Motivation steht, ihre allgemeine soziale Lage und auch um die Frage, wie wohl sie sich bei euch fühlen. Und ob sie gut zurechtkommen. Sind sie mit etwas unzufrieden im Team? Brauchen sie vielleicht Unterstützung, mehr Klarheit oder auch neue Wege, wie man gemeinsam miteinander arbeiten kann? Dieser Dreiklang aus Struktur, also einmal ganz grundsätzlich und basal die Kommunikationswege zu klären, den Informationsfluss zu sichern und auf einer zweiten Ebene zu gucken, dass ihr eine Kommunikationsstruktur habt, um als Gruppe miteinander im Gespräch zu sein und auf einer dritten Ebene die Möglichkeit habt, mit den Menschen einzeln im Gespräch zu sein. Wenn ihr diesen Dreiklang berücksichtigt und hier eine gute Form für euch findet, dann habt ihr eine gute Basis geschaffen, um aus den Menschen, die bei euch arbeiten, ein gutes, solides Team zu formen und ihnen alle Möglichkeiten zu geben, über die Dinge, die ihnen gut gefallen und über die Dinge, die ihnen nicht so gut gefallen, sprechen zu können. Denn nur, wenn wir miteinander im Gespräch sind, dann haben wir eine gute Chance dafür, dass wir auch als Gruppe gut zusammen funktionieren können. Jetzt könnt ihr euch freuen auf das Gespräch mit Sabine Rudolph, die die Südsuppe gegründet hat. Das ist eine Initiative, die in den Räumen der Kirche Harburg-Mitte unten im Café Refugio einmal die Woche für Bedürftige etwas Warmes zu essen verteilt. Sabine leitet diese Gruppe und hat sie auch aufgebaut und macht das ehrenamtlich neben ihrer Arbeit in einer Behörde. Wie sie das genau macht, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Herzlich willkommen, Sabine. Ich freue mich, dass du Zeit hast, zu uns zu kommen und ein bisschen darüber zu berichten. Und wir würden so gerne wissen, wie ist es euch denn gelungen, ein Team aufzubauen für die Südküche?
Also für die Südsuppe habe ich erstmal einen Aufruf in den sozialen Medien gemacht, bei Instagram und bei Facebook. Habe beschrieben in groben Zügen, was wir uns vorstellen, mit einer Freundin zusammen. Und dann haben wir hier im Gemeindesaal einen Termin bekommen, den wir dort bekannt gegeben haben. Und dann waren wir ganz gespannt, wer denn da kommt. Und waren sehr überrascht, dass wir regen Zulauf hatten, dass über 30 Leute gekommen sind und sind erstmal ins Gespräch gegangen. So, erstmal haben wir vorgestellt, was wir uns dabei denken, aber eben nur als grobes Konzept und dann eben uns untereinander ausgetauscht und jeder hat so seine Vorstellungen erzählt und auch ein bisschen was über sich selbst erzählt, warum er hier ist und was seine Intention ist. Und daraus ist dann eine tolle Gruppe entstanden. Und dann haben wir einen Erste-Hilfe-Kurs organisiert für alle und eine Schulung für, ich vergesse immer, wie das heißt, also ein Gesundheitszeugnis, sagt man im Allgemeinen.
Ja, genau. Dazu.
Und damit wir alle gut gerüstet sind dafür. Und dann haben wir einfach angefangen. Also dann haben wir hier von der Gemeinde ja die Küche und den Gemeindesaal zur Verfügung gestellt bekommen, haben erstmal Unterstützung vom Konto des Refugio bekommen, bei dem ich auch tätig bin, und um starten zu können. Das hatte ich vorher im Plenum mit allen abgestimmt hier aus dem Refugio, dass das für sie okay ist. Und dann haben wir angefangen zu kochen und haben das über die Sozialarbeiter hier ein bisschen bekannt gegeben, dass wir hier jetzt sind, und haben Flyer gedruckt und ein bisschen verteilt, und ja, und so sind wir einfach gestartet.
Ja, toll. Und seid ja mittlerweile also immer noch auch 30 Leute, die ja regelmäßig kochen, ne?
Genau. Das hat sich immer ein bisschen verändert. Also manche sind weggeblieben, weil sie gemerkt haben, es liegt ihnen doch nicht so, in Kontakt mit Menschen zu gehen. Oder eben auch dieses Kochen und was damit auch zusammenhängt. Das ist ja auch mit Arbeit verbunden.
Mhm.
Aber dann sind wieder neue dazugekommen. Wir haben schöne Artikel im Elbe-Wochenblatt gehabt, was ja eine sehr große Reichweite hat, weil alle das einfach umsonst in den Briefkasten gesteckt bekommen. Und darüber sind dann wieder neue Leute dazugekommen oder eben Bekannte, denen man davon erzählt hat, was man macht, die gesagt haben, oh, ich komm mal, ich guck mir das mal an, vielleicht macht mir das ja auch Spaß. Und eben die Arbeit mit dem Freiwilligennetzwerk ist ganz toll. Und da haben wir einfach unser Projekt beschrieben und bekommen Vorschläge von Leuten, die meinen, es könnte was für sie sein. Und das ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Also darüber sind in den letzten Monaten wirklich viele neu zu uns gestoßen.
Und wenn man dann neu zu euch kommt, woher weiß man denn, was man machen soll? Also wie organisiert ihr eure Arbeit? Wie erfahren die Leute, wie das funktioniert, was zu tun ist?
Also erstmal beim Erstkontakt, der meistens per Mail stattfindet oder auch per Telefonat, unterschiedlich. Da erzähle ich schon mal so in groben Zügen, was wir hier machen. Und dann ist es einfach Learning by Doing. Also am besten geht's immer, wenn man morgens um 9 hier kommt, wenn wir starten, und sich da dann einbringt, wenn man der eine kann gut, wäscht super gerne ab, haben wir auch welche dabei, also die finden Abwaschen ganz großartig, bin ich immer sehr froh drum.
Ja, toll, dass es auch solche Leute gibt.
Ja, genau. Oder schnibbelt Gemüse oder Obst für einen Obstsalat hinterher und oder unterstützt beim Kochen und rührt mal hier um, rührt mal da um, und dann müssen wir hier die Räume herrichten mit Eindecken und aufräumen hinterher wieder. Und am besten ist es immer, wenn man einfach mal von morgens bis zum Ende alles durchläuft. Und dann jeder nimmt denjenigen dann irgendwann mal so an die Hand mit dem, was er selbst tut. Also das ist, da muss man irgendwie gar nicht, immer gar nicht viel drüber reden. Das ist so, das verselbstständigt sich schon inzwischen so. Das funktioniert super im Team so. Dass jeder sich so ein bisschen verantwortlich fühlt, denjenigen, der neu dazukommt, so ein bisschen mit einzubinden. Das funktioniert gut.
Und wie wisst ihr denn, an welchen Tagen wer kommt oder wie viele Leute braucht ihr immer so pro Samstag?
Also wir sagen immer 6 bis 8 ist eine entspannte Lage, ne? Und wir haben eine Excel-Liste in der WhatsApp-Gruppe hinterlegt. Also wir finden das gut. Manch mag nicht jeder, aber für uns funktioniert das super und alle sind damit einverstanden. Das ist aber auch so. Da haben wir eine Excel-Liste hinterlegt in dieser Gruppe. Und da kann sich halt jeder eintragen an den Tagen, wo es bei ihm passt. Und das funktioniert wirklich super. Und in dieser Gruppe schreiben wir auch jedes Mal, wie viele Gäste wir hatten. Und ja, eigentlich bislang können wir immer nur schreiben, Stimmung war super und es gab noch nie irgendwelche negativen Vorkommnisse. Aber darüber bleibt man einfach auch gut im Austausch und manchmal auch spontan, dass jemand schreibt, oh Leute, ich kann doch nicht an dem und dem Tag oder guck doch nochmal in die Liste, kann ich jemand anders für mich einspringen. Und dafür ist das wirklich praktisch. Also kann ich nur empfehlen.
Ja, das klingt gut. Und wird dort auch entschieden, was gekocht wird? Also wer das organisiert?
Also das wird meistens schon an dem Samstag davor entschieden, dass dann irgendjemand so sagt, ja, so nächste Woche koche ich und derjenige überlegt sich dann, was er kochen möchte und entsprechend geben wir dann auch unsere Bestellung bei der Tafel auf. Also es ist so ein Luxus. Wir haben einen ganz tollen Kontakt zur Tafel und am Freitag ist ja letzter Ausgabetag und die haben oft noch sehr viel übrig an frischen Sachen, Gemüse und so Kram, was sonst in die Foodsharing Geschichten reinwandert.
Und dann hattest du ja gesagt, fast alle, die hier angefangen haben, bleiben auch. Gibt es da so ein Rezept? Was würdest du sagen, warum bleiben die Leute gerne bei euch hier im Team und arbeiten gerne auch mit?
Also erstmal muss ich sagen, es ist auch beim Arbeiten in Tüdelchen, ne? Also es ist immer eine positive Stimmung hier. Wir haben immer ganz viel Spaß miteinander und wir nehmen uns auch gegenseitig ebenso als ganzer Mensch wahr und nicht nur du kochst jetzt hier heute, sondern wie geht's dir? Was hast du gemacht? Dann hat er vielleicht letztes Mal erzählt, dass die Mutter krank war. Wie geht's deiner Mama? Ne? Und so, dass man sich einfach so ganzheitlich wahrnimmt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das macht auch viel, viel mit uns hier. Dass man so, das ist so ein freundschaftlicher Umgang, würde ich schon sagen, miteinander. Und eine gute Stimmung. Und dann haben wir halt so Sachen gemacht, dass wir im Sommer uns mal getroffen haben und zusammen gegrillt haben. Und jetzt wollen wir im neuen Jahr uns mal zusammensetzen und mal für uns kochen. Mal so ein bisschen schön zusammensetzen, ein bisschen mit Kerze auf dem Tisch und die Gelegenheit ergreifen, ein bisschen miteinander auch entspannter ins Gespräch zu kommen. Ja, und im Februar haben wir uns vorgenommen, noch eine nachträgliche Weihnachtsfeier für uns zu machen, um uns einfach auch nochmal so auf privater Ebene zu begegnen und miteinander zu quatschen und es uns gut gehen lassen, uns was Nettes kochen und es ist ein bisschen entspannter als so im Trubel der Suppenküche, ne? Ist ja da noch ein bisschen anders.
Du hattest gesagt, manche, die sich gar nicht in die Liste eingetragen haben, kommen manchmal auch einfach so vorbei, ne? Weil es ihnen so gut gefällt.
Ja, genau, weil sie sich so verbunden fühlen irgendwie mit dem Projekt und das haben wir letzten Samstag auch, da sind auch 2 gekommen, die gar nicht in der Liste waren und eine kam dann 1, sagte, ach ja, und trink mal einen Kaffee oder setz dich mit zu den Gästen oder das ist ganz oft, das ist auch schön, das spricht auch immer dafür, dass sich alle wohl
gerne hier sind. Ja. Ne? Ja. Und du bist ja so ein bisschen die Frau, die dann die Fäden im Hintergrund zusammenhält. Was sind denn deine Aufgaben noch, also neben dem Organisieren hier auch von den Einsätzen, was machst du noch?
Ja, wir brauchen natürlich Geld. Es ist ja bei allen Projekten immer ein großes Thema und da haben wir aber auch jemanden in der Gruppe, der in der Baubranche zum Beispiel tätig ist, der uns Gelder beschafft hat. Also der ist ein bisschen betteln gegangen bei den Ingenieurbüros. Und ja, dann habe ich uns beworben beim Ehrenamtspreis und wir arbeiten mit den lokalen Partnerschaften zusammen. Dann haben wir ein Benefizkonzert organisiert oder ich habe das organisiert im Stellwerk. Da haben wir schöne Spenden eingenommen und ja, man muss immer so ein bisschen aktiv bleiben halt, ne? So und sich vernetzen und das ist ganz wichtig. Und dadurch stehen wir im Moment ganz gut da mit den Finanzen, brauchen uns keine Sorgen zu machen. Aber das ist natürlich, kann morgen schon wieder ganz anders sein. Ne? Mhm. Also insofern muss man da immer sehr aktiv bleiben. Und das hat dann natürlich auch viel mit, man kriegt ja nicht nur das Geld, sondern man muss es ja auch Rechnungslegungen machen und sowas. Ne? Das hängt auch alles mit. Das vergessen dann immer viele und hier eine Mail und da eine Mail. Aber es gehört dazu.
Das stimmt. Es ist ja nicht nur das Geld holen, sondern wenn es dann da ist, hat man auch immer noch mal Arbeit damit.
Genau.
Ist.
Ja.
auch ordentlich zu dokumentieren. Ja. Ne? Ja, toll. Und das machst du ja ehrenamtlich neben deiner eigentlichen Arbeit, richtig?
Genau. Ja, aber ja, ich mach es gern.
Für die gute Sache, ne?
Genau.
Ja, vielen Dank, Sabine, für diesen Einblick in eure Arbeit.
Vielen Dank, Sabine, für dein Engagement hier für die Bedürftigen in Harburg und die ja wirklich wichtigen Aktivitäten, die ihr dort mit eurer Gruppe Südsuppe auf die Beine stellt. Wir haben also gehört, dass Sabine ein ganz neues Team aufgebaut hat, in dem sie vor allem über das Wochenblatt geworben hat und dort ganz viele Leute gefunden hat, aber auch über Social Media und letztlich auch über das Freiwilligennetzwerk, mit dem sie bis heute kooperiert. Sabine hat auch berichtet, dass die Einarbeitung und auch die Arbeitsteilung dann erfolgsversprechend ist, wenn man auf die Kompetenzen und Fähigkeiten und auch Möglichkeiten derjenigen achtet, die in der Gruppe mitmachen wollen. Das ist natürlich beim Thema gemeinsames Kochen und eine Suppe zusammen zu brauen auch möglich, für jeden etwas Passendes zu finden. Man kann das relativ gut organisieren. Aber die Idee und der Gedanke lassen sich auch auf andere Vereine, Teams und Gruppen übertragen. Wir haben dann von Sabine gehört, dass WhatsApp als Organisationstool eine gute Möglichkeit ist, dass alle sehen können und sich auch alle in eine Excel-Tabelle eintragen können und rechtzeitig und laufend informiert sind über alles. Auch können hier Berichte geteilt werden über das, was passiert ist, sodass diejenigen, die nicht dabei waren, dann auch immer gut informiert sind und so auch permanent am Ball bleiben und wissen, was läuft. Demi Akpina hatte uns auch schon davon berichtet, wie wichtig es ist, WhatsApp als Kommunikationsmittel zu nutzen, um so auf schnellen und einfachen Wegen auch die Mitglieder, Ehrenamtlichen und freiwillig Engagierten in der Organisation erreichen zu können. Dazu kommt die Wertschätzung im Umgang miteinander und auch die sozialen Aktivitäten, die man jenseits des gemeinsamen Arbeitens, des gemeinsamen Schaffens organisiert, um sich auch privat besser kennenzulernen und ganz entspannt Zeit miteinander zu verbringen. Wie beispielsweise jetzt bei einer Weihnachtsfeier oder eben auch einem gemeinsamen Grillen im Sommer. In einem zweiten Teil wollen wir nun noch genauer auf die sozialpsychologischen Hintergründe schauen. Wie funktionieren eigentlich Menschen und vor allem auch Menschen in Gruppen? Dafür möchte ich euch zunächst ein klassisches Führungsmodell vorstellen. Denn wenn ihr verantwortlich in Verein oder Organisation seid, dann lohnt es sich tatsächlich, sich damit zu beschäftigen, welche Art von Führungskraft möchte ich eigentlich sein und welche Arten von Führung gibt es eigentlich, um eine gute Führungskraft für eure Teams zu sein. Und eben nicht nur zufällig zu entscheiden, wie ihr euch verhalten werdet, sondern einen Plan dafür zu haben. Es gibt ein klassisches Modell, das ist das Vier-Quadranten-Modell. Darin unterscheiden wir vier Grundstile der Führung. Es gibt einmal den Laissez-faire-Führungsstil. Der Laissez-faire-Führungsstil zeichnet sich dadurch aus, dass er eigentlich gar keine Führung beinhaltet. Für die Führungskraft lässt den Mitarbeiterinnen viel Freiraum und viel Entscheidungsbefugnis. Sie können sozusagen selber entscheiden, welche Probleme sie wie lösen möchten. In der Praxis ist dieser Führungsstil kaum zu finden. Er kann sehr erfolgreich für kreative Problemlösungen sein, hat aber natürlich auch den Nachteil, dass es vielleicht in Chaos ausartet. Dem konträr gegenüber befindet sich der autoritäre Führungsstil. Hier orientiert sich der Vorgesetzte vor allem an den Aufgaben und weniger an den Mitarbeitern. Er oder sie entscheidet in der Regel alleine und erklärt seine oder ihre Entscheidung nicht unbedingt dem Team. Es ist mehr so eine einsame Entscheiderin an der Spitze einer Pyramide. Hier geht es vor allem um Befehl und Gehorsam, könnte man sagen. Es hat natürlich den Vorteil, dass man schnell zur Entscheidung kommt, weil man ja alleine entscheidet und man auch kompromisslose Linien durchsetzen kann. Der Nachteil ist aber sicherlich, dass ab einer gewissen Größe eine einzelne Person nicht mehr alles überblicken kann. Fehleinschätzungen sind möglich und es ist auch sehr kompliziert, für alle Themen tatsächlich dann gute Lösungen zu finden. Daher setzen einige Führungsstile auf partizipative Ansätze. Hier geht es mehr darum, die MitarbeiterInnen mit einzubeziehen und zu gucken, wie man ihre Zufriedenheit steigern kann, um dadurch die Qualität der Arbeit und auch die Effizienz der Arbeit zu verbessern.
Die Untersuchungen zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und auch Effektivität geben kann. Das ist aber nicht zwangsläufig der Fall. Die Mitarbeiterzufriedenheit, die zahlt sich zwar im Arbeitsklima aus, das merkt man auf jeden Fall, aber eben nicht zwangsläufig auch in guten Ergebnissen. Deswegen gibt es einen weiteren Führungsstil, das ist der integrative Führungsstil. Hier stehen sowohl die Mitarbeiter als auch die Aufgaben im Vordergrund. Die Mitarbeiterinnen werden in Entscheidungsprozesse mit eingebunden und Aufgaben werden delegiert. Hier werden qualifizierte Mitarbeiterinnen zielgerichtet vorangetrieben und in ihrer Entwicklung unterstützt. Und dieser Führungsstil ist vor allem erfolgreich bei komplexen und vielschichtigen Organisationen, in denen vor allem auch kooperativ Lösungen gut erarbeitet werden können. Mein Plädoyer für einen guten Führungsstil ist eigentlich, dass man alle vier Arten von Führung gut beherrscht. Denn unterschiedliche Situationen und auch unterschiedliche Mitarbeiterinnen, Kolleginnen erfordern jeweils auch einen unterschiedlichen Führungsstil. Wichtig ist, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, warum wir uns gerade wie verhalten. Also sind wir gerade eher laissez-faire unterwegs? Sind wir in unserer Organisation, in unserem Team in einer Phase, in der es nicht so wichtig ist, jeden einzelnen Schritt zu besprechen? Und brauchen wir gerade kreative Lösungen und vielleicht auch möglichst viel Freiraum der einzelnen Leute, die im Team mitarbeiten? Oder sind wir gerade in einer ruckeligen Phase, vielleicht auch einer angespannten Phase, weil unsere Rahmenbedingungen, unsere Umwelt, unsere Finanzierung sich verändert und wir einfach jetzt richtig gut performen und ein gutes Ergebnis abliefern müssen? Dann ist manchmal vielleicht auch ein autoritärer Führungsstil gefragt, indem wir Ansagen machen und die Leute einfach das abarbeiten müssen, was gemacht werden muss. Manchmal ist es aber vielleicht auch wichtig, partizipativ zu agieren und die Menschen einzubinden in die Fragen nach der Zufriedenheit und dafür zu sorgen, dass vor allem die Zufriedenheit auch im Vordergrund steht, weil wir merken, dass eine große Unruhe im Team entsteht oder wir viel mit Fluktuation zu tun haben. Und an manchen Situationen in unserer Arbeit, in den Phasen, die wir als Team durchlaufen oder als Organisation, ist der integrative Führungsstil vielleicht der beste. Also einer, in dem wir uns sowohl an den Mitarbeiterinnen als auch an den Aufgaben orientieren und gemeinsam überlegen, ja, was wollen wir für das Arbeitsklima tun, aber eben auch, wie lösen wir unsere Probleme und in welcher Art und Weise wollen wir eigentlich hier miteinander arbeiten. Das sind natürlich Führungsmodelle, die aus dem wirtschaftlichen Bereich kommen, aber aus meiner Sicht lassen sie sich sehr gut auch übertragen auf die Arbeit in Non-Profit-Organisationen, also gemeinnützigen Organisationen und auch auf die Arbeit mit Ehrenamtlichen und Freiwilligen. Denn auch im Ehrenamt und im Freiwilligenmanagement ist es wichtig, dass wir wissen, wie wir führen und warum wir wie führen. Also reflektiert darüber nachdenken, wann und wie wir wen ansprechen. Das führt uns quasi auch zu unserem nächsten Thema, nämlich erstmal ist es wichtig, dass ich als Führungskraft weiß, welcher Führungsstil in welcher Situation vielleicht angemessen ist. Es geht aber auch darum, welcher Führungsstil eigentlich zu mir passt. Also mit welchem Führungsstil fühle ich mich eigentlich wohl und wie möchte ich auch als Führungskraft sein? Nicht jeder Führungsstil passt zu jeder Person. Und man sollte sich sehr im Klaren darüber sein, welchen Führungsstil man gut verkörpern kann, wo man authentisch und auch überzeugend ist und an welcher Stelle der Führungsstil vielleicht gar nicht zu einem passt. Eine gute Führungskraft zeichnet sich für mich auch immer dadurch aus, dass man weiß, was man kann, also welcher Führungsstil passt gut zu mir, aber dass man eben auch weiß, was kann ich nicht so gut und an welcher Stelle muss ich mir Leute holen, die das kompensieren oder das besonders gut können, was ich nicht besonders gut kann. Erst dann ist man aus meiner Sicht eine richtig gute Führungskraft, wenn man seine eigenen blinden, schwarzen Flecken kennt und weiß, was man nicht so gut kann und dann auch die Größe hat, sich die Leute zu holen, die das besser können als man selber. Denn alle Menschen haben ja ganz unterschiedliche Fähigkeiten, Kompetenzen und Qualifikationen. Das ist auch wichtig, wenn wir Teams aufbauen, dass wir uns darüber im Klaren sind, welche Rollen haben wir eigentlich hier im Team verteilt und wer ist sozusagen zufällig hier auch in unser Nest gehüpft. Wenn ihr an euer Team denkt, dann fallen euch sicherlich ganz unterschiedliche Menschen ein. Da gibt es die Antreiberin oder den Stillen, der nie etwas sagt, den Nörgler, der immer alles madig macht und Bedenken hat, aber auch die Macherin, die sofort loslegen will, oder den Spezialisten, der ganz tiefe Fachkenntnisse zu bestimmten Themen hat. Dann habt ihr vielleicht auch jemanden, der so eine Art Ideenbrunnen ist und immer wieder neue Ideen hat, was man wie gerne machen könnte. Dann gibt's vielleicht die Bremserin, die sagt, das geht mir alles viel zu schnell, darüber sollten wir nochmal nachdenken, oder den Bedenkenträger, die Organisatorin, den Schnelldenker, die Spaßbremse, aber auch den Clown, der immer einen Spaß machen muss, die Visionärin, den langsamen und Schritt für Schritt Denkenden und vielleicht auch den Philosophen, der alles nochmal grundsätzlich in Frage stellt. Vielleicht habt ihr jetzt schon das eine oder andere Bild im Kopf und denkt an bestimmte Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet oder die für euch arbeiten, auch in der Organisation. Und an manche denkt ihr vielleicht mit Freude und bei manchen habt ihr vielleicht gleich schon das Gefühl, oh je, das ist anstrengend. Das ist es auch. Je unterschiedlicher wir sind, umso anstrengender wird auch das Arbeiten im Team. Aber gleichzeitig ist es auch ein großes Geschenk und eine große Bereicherung, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten. Denn alle haben ihre Berechtigung in einem Team. Und je unterschiedlicher wir sind, umso besser sind unsere Ergebnisse. Gerade der Nörgler oder auch die Bedenkenträgerin sind ganz wertvolle Impulsgeber für uns in Phasen, in denen wir neue Sachen organisieren und entwickeln wollen. Denn sie bringen von Anfang an die Gegenargumente mit in die Spur und helfen uns dabei, tragfähige Lösungen zu finden, sodass wir nicht gleich losrennen und irgendetwas machen und später vielleicht erst feststellen, dass es nicht funktioniert, sondern von Anfang an auch schon bestimmte Einwände berücksichtigt haben und tatsächlich eben so zu nachhaltigen Lösungen kommen. Deswegen wäre mein Plädoyer an dieser Stelle, immer ganz, ganz unterschiedliche Menschen im Team zu haben, die ja unterschiedlich auch an die Dinge rangehen. Wenn ihr also euer Team zusammenstellt, versucht das doch zu berücksichtigen. In einem nächsten Schritt wollen wir nun noch einmal gucken, welche Phasen eigentlich Teams durchlaufen. Dort gibt es ein Modell von Herrn Tuckman, das sogenannte Vier-Phasen-Modell. Und aus meiner Beratungspraxis heraus und auch aus der Erfahrung mit vielen unterschiedlichen Teams, in denen ich auch selber schon mitgearbeitet habe, kann man doch diese Tendenzen immer wieder erkennen. Wir unterscheiden also vier verschiedene Phasen von Teams. Die erste Phase nennen wir das Forming, also die Orientierungsphase. Das Team befindet sich in der Findungsphase. Es baut sich auf. In dieser Phase ist die Leistungsfähigkeit noch nicht besonders groß. Die Teammitglieder lernen sich langsam erst kennen und suchen erstmal Orientierung. Deswegen sind wir hier als Führungskraft besonders gefragt. Die Rolle der Teamleitung ist hier die der Führung. Wir müssen für gute Kommunikation im Team sorgen und auch die Strukturen der gemeinsamen Zusammenarbeit schaffen. Also das, worüber wir am Anfang dieser Folge auch schon gesprochen haben, gute Kommunikationsstrukturen aufzubauen und auch für eine gute Kommunikationskultur zu sorgen. Die zweite Phase, die Teams durchlaufen, ist die des Stormings, also tatsächlich des Sturms, die Phase des Machtkampfes und der Kontrolle. Auf der Beziehungsebene innerhalb des Teams kann man sagen, dass hier Konflikte aufbrechen. Spannungen und Positionskämpfe brechen auf. Es kann sein, dass sich kleine Untergrüppchen bilden und Rollenkonflikte und auch Aufgabenkonflikte dominieren. Also die Menschen testen so ein bisschen, wer hat jetzt hier eigentlich was zu sagen, wer setzt sich durch, mit wem kann man eine Koalition bilden, wer denkt so ähnlich wie ich, wer hat immer eine ganz andere Sicht. Und das kann tatsächlich zu so einem Sturm innerhalb des Teams führen. Als Führungskraft müssen wir hier dafür sorgen, dass wir schlichten und gleichzeitig antreiben. Also im Blick zu haben, dass wir gemeinsame Regeln des Umgangs für die Gruppe schaffen und auch für die Zusammenarbeit und vor allem auch, dass wir das Ziel im Auge behalten und die Leute so langsam dahin bringen, dass sie neben diesen Rangeleien um Position und Durchsetzungsvermögen dabei bleiben und die Aufgaben abarbeiten. Daran anschließend kommt dann die Phase des Normings, also wo Normen festgelegt werden. Auf der Beziehungsebene bedeutet das, dass sich so langsam Routinen einstellen, gemeinsame Regeln und auch jeder in der Gruppe so seine Rolle gefunden hat. Nachdem sozusagen alle erstmal ihre eigene Position ausgetestet haben, harmonisieren sich jetzt die Beziehungen und es entsteht so etwas wie ein Wir-Gefühl. Das Team kommt nun in eine Phase, in der es gemeinsam Ziele erreichen möchte. Als Führungskraft wechseln wir in dieser Phase eher zur Moderatorin. Die Delegation von Aufgaben und der stärkere Einbezug des Teams in Entscheidungen wird möglich. Und wir achten als Leitungskraft darauf, dass die gemeinsam erarbeiteten Regeln auch eingehalten werden. Ja, und die vierte Phase, das ist zumindest theoretisch die schönste. Hier geht es um das Thema Performing, also Erfüllen. Das Team ist nun fähig, konstruktiv und auf der Sachebene miteinander zu arbeiten. Es geht nicht mehr darum, die Beziehung miteinander zu klären, sondern die Dinge abzuarbeiten. Die Gruppe ist strukturiert und gefestigt und Konflikte werden eigenständig gelöst und vor allem auch Erfolge gemeinsam gefeiert. Als Führungskraft treten wir hier immer weiter in den Hintergrund. Wir überwachen die Zieleinhaltung und können uns auch auf die persönliche Weiterentwicklung der einzelnen Teammitglieder konzentrieren. Es geht nicht mehr so stark darum, überhaupt ein Team aufzubauen. Diese Phasen sind natürlich idealtypisch und in der Theorie entstanden. Aber sie helfen uns dabei, vielleicht immer wieder zu verstehen, was gerade in unseren Gruppen los ist. Es kann manchmal sehr anstrengend und auch frustrierend sein, wenn man merkt, dass man immer wieder in diese Storming, also diese Sturmphase kommt und die Beziehungen immer wieder neu ausgekämpft werden untereinander und wir immer wieder in eine neue Norming-Phase kommen, in der wir Regeln festlegen müssen, wie wir miteinander arbeiten wollen. Gerade im Ehrenamt oder in der Arbeit mit Freiwilligen haben wir ja es ja oft mit Fluktuation zu tun und mit Menschen, die eben nicht über Jahrzehnte vielleicht bei uns bleiben, wie man das vielleicht in einer Angestelltenposition macht, sondern aufgrund von persönlichen Veränderungen auch immer wieder ihre Möglichkeiten, sich freiwillig zu engagieren, verändern. Also da gründet man vielleicht eine Familie, man bekommt ein Kind, die Eltern werden pflegebedürftig, man zieht um, man hat einen neuen Job mit mehr Leitungsverantwortung oder. Und das Ehrenamt oder das freiwillige Engagement rückt in den Hintergrund in der persönlichen Lebensplanung. Aus diesen Gründen passiert es oft, dass wir in Teams von Freiwilligen viele Veränderungen haben. Und das, wie gesagt, kann uns als Leitungskräfte oft frustrieren, weil wir uns immer wieder in Storming und Norming befinden. Aber freut euch auf die Phasen des Performings, also des Erfüllens von Zielen und Aufgaben, denn auch das gibt es. Und verzweifelt nicht, wenn ihr immer in den Phasen davor seid. Es liegt nicht an euch und euren mangelnden Führungskompetenzen, sondern es liegt in der Natur der Dinge, dass sich Teams, zu denen immer wieder neue Menschen kommen, auch einfach immer wieder neu finden müssen. Und wir erstmal unsere Beziehungen miteinander klären müssen, bevor wir dann auch konstruktiv miteinander arbeiten müssen. Deswegen gilt Community Building first, Decision Making second. Das heißt, als Führungskraft sollten wir immer darauf achten, dass wir zuallererst aus den einzelnen Menschen, die zu uns kommen, ein Team machen. Also alles darauf setzen, dass wir ein Teamgefühl erzeugen und das auch in den Vordergrund zu stellen. Und erst wenn wir ein gutes Team aufgebaut haben, in dem die Menschen ja in guten Beziehungen miteinander sind und auch eine gute Struktur haben, Dinge miteinander abarbeiten zu können, Normen etabliert haben, dann kommen wir in die Phase, wo wir auch Dinge zusammen abarbeiten können. Und das sollten wir als Führungskräfte immer gut im Blick haben. Ich freue mich jetzt auf Fatih Yildiz, mit dem ich über die besonderen Herausforderungen der ehrenamtlichen Vorstandsarbeit gesprochen habe. Er ist Projektleiter des Projektes QualiMove, ein Projekt zur Qualitätsentwicklung und Professionalisierung und Vernetzung von Moscheegemeinden und anderen islamischen Institutionen mit Sitz hier in Harburg, gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie Leben und seit 4 Jahren im Einsatz für die Verbesserung der Zusammenarbeit hier im Bezirk. Schön, dass du da bist.
Als Projekt QualiMove unterstützt ihr ja auch islamische Gemeinden hier im Bezirk Harburg und natürlich auch in ganz Hamburg. Und dort geht es oft ja auch um das Thema Vorstandsarbeit. Was sind denn so besondere Herausforderungen im Bereich der Vorstandsarbeit, wenn es um das Thema Teambuilding und Teamentwicklung geht?
Oh ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die größte Herausforderung ist es, die richtigen Leute zu finden, was eigentlich sehr schwierig ist, die richtigen Leute zu den passenden Aufgaben zu finden, also das Matching so zu gestalten, dass man tatsächlich dann Leute hat, die bereit sind, motiviert sind, diese Arbeit zu führen. Wir sehen in den Gemeinden aber, dass es eine sehr starke Fluktuation gibt. Das heißt, es gehen Leute aus unterschiedlichen Gründen, neue Leute kommen, die nochmal einzuarbeiten, nochmal zu briefen, nochmal die Aufgabenklärung zu machen, wenn es denn so eine Aufgabenklärung geht. Die immer dann motiviert zu halten, glaube ich, ist eine der größten Herausforderung. Mitunter sind natürlich die Arbeit in den Gemeinden sehr vielschichtig und das ist auch schon eine Herausforderung, diese Arbeit gemeinnützig dann tatsächlich umzusetzen. Ich glaube, das ist so, sind die größten Herausforderungen, die richtigen Leute zu finden, sie zu motivieren, zu informieren, zu briefen und auch zu halten.
Denn es gibt ja aufgrund unterschiedlicher Dinge auch immer wieder viele Wechsel in den Vorständen. Ist das etwas, was ihr auch beobachtet?
Ja, das ist das größte Problem. Also wir begleiten Gemeinden schon sehr lange. Und es gibt entweder alle zwei Jahre oder alle drei Jahre einen Vorstandswechsel. Und da kann es passieren, dass das Team, was schon eingespielt ist, die Aufgaben schon kennt und auch ein gutes Team-Spirit hat, sich dann nochmal auflöst oder verändert, wo man dann nochmal am Anfang steht. Das heißt, man muss immer damit rechnen, dass aus persönlichen Gründen oder eben auch rechtlichen Gründen, vereinsrechtlichen Gründen ein Wechsel stattfindet. Und dann hat man die Herausforderung zu gucken, okay, was kann ich noch beibehalten, wer muss neu kommen und wie muss ich das aufbauen. Es ist fast wie eine Sisyphusarbeit. Man arbeitet dann drei Jahre mit Leuten, hat schon eine Erfahrung gesammelt und kann die Arbeit eigentlich gut umsetzen. Und dann gibt es eine Änderung und dann steht man wieder am Anfang. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig.
Ja, vor allem, wenn das alles im Bereich Ehrenamt, also Freiwillige funktioniert und auch der Vorstand ja komplett ehrenamtlich organisiert ist. Was empfehlt ihr denn Gemeinden, um daran zu arbeiten? Also was kann man in Hinsicht auf Strukturen und Prozesse denn unternehmen, um damit umzugehen? Denn das ist ja eine Problematik, die viele Vereine betrifft, dass der Vorstand ehrenamtlich organisiert ist und man es auch aufgrund des Ehrenamtes dann mit Fluktuation zu tun hat, weil Menschen aufgrund persönlicher Situationen sich verändern. Gibt es da Dinge, die ihr empfehlt?
Ich glaube, es ist wichtig, dass die Gemeinden, die Vereine wissen und akzeptieren, es braucht eine Struktur. Also es muss einen Vorstand geben, es muss eine gute Auftragsklärung geben. Man muss wissen, wer ist eigentlich für was verantwortlich. Es muss regelmäßige Sitzungen geben, wo man sich austauscht, Wissenstransfer stattfindet. Es muss immer wieder geschaut werden, was sind unsere Ziele, wo stehen wir da mit der Verwirklichung, was muss noch gemacht werden. Das setzt voraus, dass auch die Kommunikation sehr gut gestaltet wird. Das ist eine sehr große Herausforderung ist, weil wir reden eigentlich von Management Skills, ja. Aber es sind Menschen, die in Ehrenamt arbeiten und eigentlich diese Skills nie gehört haben oder nie umgesetzt oder umsetzen. Daher muss man denen das auch nahe bringen und sagen, wir brauchen eine Struktur, wir brauchen eine Kommunikation, die offen ist, die wertschätzend ist, die Möglichkeit für Austausch bietet. Ich glaube, das ist wichtig. Die Kommunikation, glaube ich, ist das A und O. Wenn die Freiwilligen jetzt dort arbeiten, ist es wichtig, dass sie verstehen und auch wertgeschätzt werden, dass sie ihre Meinung einbringen können, dass es gehört wird und dass sie auch was bewirken können. Wenn das nicht passiert, dann werden diese freiwilligen Mitarbeiter im Vorstand nicht lange bleiben, weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass der Vorsitzende, derjenige, der das alles leitet und gestalten kann, auch das berücksichtigt. Dazu gehört es auch, personenbezogen, persönlich mit den Menschen zu reden, ein Gefühl zu bekommen, mit wem arbeite ich eigentlich, was sind seine Bedürfnisse, wie arbeitet er, weil, wie gesagt, das ist eine sehr bunte Gruppe. Es gibt Akademiker, es gibt ganz normale Arbeiter, es gibt Rentner, es gibt alle möglichen Studenten und Schüler. Und da muss man gucken, okay, wie passgenau kann ich ihn eigentlich einsetzen? Was sind seine Bedürfnisse, was sind seine Fähigkeiten, welcher Bereich passt zu ihm? Und man muss auch sie begleiten. Das bedeutet, es bedarf regelmäßig persönliche Gespräche über das Befinden, über die Arbeit in der Gruppe. Wie kann man ihn unterstützen? Wenn man das schafft, hat man, glaube ich, eine Chance, das lange Team aufrechtzuerhalten. Und wenn man das nicht macht, kann man mit Fluktuationen rechnen, die wiederum die Arbeit des Vereins oder der Gemeinde negativ beeinträchtigen.
In Hinsicht auf Kommunikation, wie kann man das denn gut organisieren? Also gibt es da bestimmte Instrumente, die sich bewährt haben? Arbeitet man da viel mit Sitzungen und Gesprächen oder auch mit Dokumenten, in denen viel steht oder vielleicht mit technischen Hilfsmitteln, also WhatsApp-Gruppen oder wie erreicht man die Leute und wie schafft man es denn wirklich, dass alle, die ja viel zu tun haben, neben Arbeit und Familie und Hobbys, dann auch in der Lage sind, all die Informationen, die sie erhalten sollen, auch zu verarbeiten?
Ja, ich glaube, eigentlich ist es alles vom An. Also die Art und Weise, wie man die Sitzung aufbaut, wie man die Dokumentation macht, Wissenstransfer gestaltet, das gehört dazu. Da gibt es technische Möglichkeiten über Cloud-Kommunikation, über gemeinsame Kalender, bis eben so To-Do-Listen, die man gemeinsam einsieht. Wichtig ist, dass man natürlich alle mitnehmen muss. Es gibt technikaffine Leute im Vorstand und Leute, die weniger damit zu tun haben, die muss man dafür gewinnen. Aber das A und O ist das Gespräch, das persönliche Gespräch, dass man rechtzeitig erkennen kann, was fehlt, was macht jemanden Sorgen und wo fühlt er sich nicht abgeholt. Ich glaube, wenn man die Leute da persönlich mitnimmt und einbeziehen kann, sind sie sehr hoch motiviert, auch schwierige Sachen mitzumachen oder was Neues zu lernen. Und es ist eben so ein Potpourri von allen, ne? Also man muss Zeit geben für sinnhafte Vorstandssitzungen, wo die Hefte nicht bei Diskussionen untergehen, sondern man das Gefühl hat, ich kann mich einbringen, meine Meinung wird wertgeschätzt und ich kann was bewegen. Auf der anderen Seite, dass das, was man entschieden hat und auch gemacht hat, irgendwo dokumentiert ist, wo man das jederzeit lesen kann und wo man dann so eine To-Do-Liste hat, wo jeder persönlich dann sehen kann, was für Aufgaben er hat. Das alles dann irgendwie zu koordinieren, ist natürlich auch eine Herausforderung. Aber anders, glaube ich, wird man die Gruppe nicht weiter bilden und entwickeln können.
Also es braucht ganz, ganz viel Engagement, ne? Das nehme ich dem und Ansprache auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn jetzt manche das hören und vielleicht denken, oh je, wie soll ich das denn noch alles schaffen, jetzt auf diesen unterschiedlichen Kanälen Leute mit Informationen zu versorgen und für all diese Dinge zu sorgen. Gibt es vielleicht so eine Zauberzutat, etwas, was man auf jeden Fall umsetzen sollte, was für eine gute Teamkultur auch sorgt, jenseits vielleicht von Strukturen?
Also ich glaube, ganz wichtig ist es, die individuellen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Möglichkeiten jeder einzelnen Vorstandsmitgliedes zu kennen und entsprechend auch im Team das auch zu kommunizieren. Also ich habe jetzt vielleicht etwas mehr Zeit und kann viel mehr Arbeit übernehmen. Ich darf aber nicht erwarten, dass andere genauso sind. Und ich bin sehr gut, kann jetzt computertechnisch sehr viele Sachen machen. Ich darf aber nicht erwarten, dass die anderen Leute das auch machen können. Das heißt, übereinander diese Information zu haben und das richtig einzuschätzen, ist sehr wichtig. Ich darf andere Leute nicht überfordern, weil ich das besser kann. Und ich kann sie nicht geringschätzen, weil sie bestimmte Fähigkeiten nicht haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Dann fühlt man sich im Team auch willkommen. Und man sollte natürlich das Team stärken oder Teams-Spirit-Zugehörigkeit stärken, indem man auch außerhalb dieser Aufgabenveranstaltungen macht, wo man sich sozial treffen kann. Das kann gemeinsame Feierlichkeiten sein, eine gemeinsame Reise sein oder auch Workshops sein, wo man eben nicht nur eben diese Themen bespricht, sondern persönliche Weiterentwicklung eine Rolle spielt. Ich glaube, da hat man dann immer das Gefühl, okay, wir machen diese Arbeit. Diese Arbeit ist sehr herausfordernd und manchmal auch sehr schwierig, aber wir haben ein gutes Team. Ich fühle mich hier aufgehoben, motiviert und auch wenn ich Fehler mache oder nicht immer zurechtkomme oder mitkomme, ich werde hier trotzdem akzeptiert und mitgenommen. Ich glaube, wenn man das erreicht, hat man eine relative Stabilität.
Vielen Dank, Fatih Yildiz, für diesen Einblick in eure Projektarbeit von Qualimove. Es ist also wichtig, wie wir schon mehrfach jetzt gehört haben, die richtigen Leute auch für die passenden Aufgaben zu finden. Durch die vielen Wechsel erscheint die Führungsarbeit manchmal wie Sisyphusarbeit. Man fängt immer wieder von vorne an und muss Leute neu arbeiten. Um das zu erleichtern, lohnt es sich, in Wissenstransfer zu investieren, sich Dinge zu überlegen, wie Wissen von einer Person an die nächste weitergegeben werden kann, aber auch wie Einarbeitung strukturiert funktionieren kann, damit Menschen möglichst lange bei uns bleiben und wir eben uns nicht so oft damit beschäftigen müssen, wie wir neue Leute finden und auch wie wir sie halten können. Sollten wir uns intensiv mit Kommunikation beschäftigen und schauen, wie wir alle Menschen erreichen können. Dabei ist es vor allem wichtig, einen Methodenmix auch zu nutzen und darauf zu achten, dass eben unterschiedliche Menschen auch unterschiedlich angesprochen werden wollen. Das gilt einmal für Führungsstile, wie wir schon gehört haben. Das gilt aber eben auch für Kommunikationsinstrumente. Die einen möchten gerne über WhatsApp informiert werden, der nächste liest gerne noch einen Zettel, der nächste hat gerne was zum Abheften und wieder andere wollen eigentlich gar kein Papier mehr sehen, sondern alles nur noch online auf irgendwelchen Servern sich angucken und sich in einer Cloud bewegen. Für all diese Menschen müssen wir die richtige Form der Kommunikation finden und dafür brauchen wir viel Zeit und auch Aufwand. Aber die Erfahrung zeigt, dass es sich lohnt, in diese Dinge zu investieren. Aber nach hinten raus, also später, sparen wir Zeit, weil wir uns nicht immer wieder überlegen müssen, wie wir diese Dinge organisieren wollen. Eine ganz wichtige Komponente ist, das haben wir jetzt auch schon von eigentlich allen Menschen gehört, mit denen ich bis hier gesprochen habe, dass die individuelle Begleitung ein echter Schlüsselfaktor ist. Also immer wieder zu schauen, was braucht eigentlich der Einzelne und hier wirklich gut im Gespräch zu bleiben mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Zum Abschluss möchte ich noch einmal die Erkenntnisse dieser Folge zusammenfassen. Besonders wichtig ist es, selbstreflektiert und klar zu sein. Das war auch schon das Ergebnis der ersten Folge und ich gehe davon aus, dass wir das immer wieder auch als Ergebnis haben werden, denn das ist einfach das A und O. Ich muss als Führungskraft, als Verantwortliche in einem Team, einer Organisation einfach Klarheit darüber haben, was ich möchte und wie ich sein möchte. Weiß ich, welche Führungskraft ich sein möchte und kenne ich mein Team? Weiß ich, was das Team braucht? Und haben wir ein gutes Team, das möglichst vielfältig mit unterschiedlichen Kompetenzen zusammengesetzt ist? Das ist der erste Fragenkomplex, mit dem ihr euch beschäftigen solltet. Ein zweiter Fragenkomplex behandelt die Kultur, die ihr innerhalb eurer Organisation aufgebaut habt. Habt ihr eine gute Kultur des Miteinanders etabliert? Geht es um Wertschätzung und Anerkennung? Gebt ihr euch Feedback? Gibt es Raum dafür? Gibt es institutionalisierte Formen, in denen ihr miteinander sprecht? Und was könnt ihr dafür tun, dass ihr eine gute Kultur des Miteinanders habt? Und im dritten Bereich solltet ihr euch nochmal fragen, welche Strukturen haben wir eigentlich? Die Einarbeitung, aber auch Planung und das Aufgabenabarbeiten ermöglichen. Weiß wirklich jeder, wo er welche Informationen finden kann? Haben alle Zugriff auf die Informationen nach ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten? Wie beim letzten Mal auch, möchte ich euch auch diesmal dazu einladen, euch jetzt 2 Minuten Zeit zu nehmen, vielleicht auch 3 oder 4 oder 5, und direkt im Anschluss euch mit diesen 3 Themenkomplexen nochmal zu beschäftigen. Und dann hoffe ich, dass ihr für euch selber zu Verabredungen kommt, was davon ihr ab morgen vielleicht in eurem Führungsalltag umsetzen könnt, was ihr in eurer Organisation mitnehmen wollt, was ihr verändern möchtet oder was vielleicht auch schon richtig gut läuft, worauf ihr richtig stolz seid. Gerade dieser letzte Punkt ist enorm wichtig und das ist für heute mein Schlusswort. Wenn es um die geheime Zutat geht, wie Teams gut funktionieren, dann sollte diese Zutat niemals fehlen, nämlich Erfolge auch zu feiern und den Fokus auf das zu legen, was schon gut funktioniert, nicht immer nur nach dem zu schauen, was noch nicht gut läuft, sondern das, was man erreicht hat und worauf man schon richtig gut stolz sein kann, das auch mit allen Beteiligten zu feiern, es zu sagen und sich auch Zeit dafür zu nehmen, auf die Erfolge zu schauen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit beim Feiern und dem Entdecken von Erfolgen und Dingen, die bei euch schon richtig gut laufen. Und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn es um das Thema Öffentlichkeitsarbeit geht. An dieser Stelle bedanke ich mich für euer Interesse und fürs Zuhören. Alles Gute und bis bald.
Hat dir der Podcast gefallen? Dann teile diesen Beitrag gerne und schau dich um auf unserer Website unter www.freiwilligennetzwerk-harburg.de. Dort erwartet dich die vielfältige Welt des Freiwilligenengagements in Harburg. Und wenn ihr mehr über mich und meine Arbeit als Organisationsberaterin und Gestalterin für das Zusammenleben in Vielfalt wissen möchtet, dann findet ihr mehr dazu unter www.lenatoban.de. Dieser Podcast ist Teil unseres Projektes EFI, engagiert, vernetzt, interkulturell, in Trägerschaft des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Hamburg-Ost. EFI wird gefördert durch das Bundesministerium des Inneren und für Heimat und durch das Bezirksamt Harburg. Es ist Teil des Bundesprogramms Gesellschaftlicher Zusammenhalt, vor Ort, vernetzt, verbunden.